ARD Sounds.
Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer,
kein Mucks. Der Krimi-Podcast.
Jacqueline!
Herr Wirt.
Ich habe Angst.
Wo waren Sie?
Sie können mir nichts beweisen.
Ist das Ihre Hose?
Nein, doch.
Das ist nicht wahr!
Hallo?
Ich habe nichts gemacht.
Jemand rief mich an.
Ich sage ja, ich hab's getan.
Ich bin in Behandlung.
Nein!
Was sagen Sie?
Ich kann es nicht! Herbert.
Marion?
Aber Heinz ist tot.
Sie sind nicht Otto Schlünzel.
Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen.
Das ist alles.
Hallo.
Hallo.
Sie heißen
Otto Schlünzel.
Ich habe damit nichts zu tun.
Hallo.
Wer spricht denn da?
Gisela.
Kein Mucks. Herzlich willkommen zum Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka am Mikrofon und mit Radio-Highlights aus den ARD-Wellen, die lange im Archiv schlummerten. Sollten Sie schon einmal ein intelligentes Haus, ein Smart Home gesehen haben oder gar eines besitzen, in dem Türen, Tore, Telefone, Heiz- und Sicherheitssysteme digital gesteuert werden, dann ist das Kriminalhörspiel dieser Ausgabe genau das Richtige für Sie. Es stammt aber von 1958 und damit aus einer Zeit, als diese Fernsteuertricks noch analog funktionieren mussten. Das wird Ihnen gefallen. Und woher kommt unser Hörspiel?
Guten Abend, meine Damen und Herren. In unserer Reihe Hörspiele anderer Sender hören Sie heute in einer Aufnahme des Norddeutschen Rundfunks
einen Schocker, in dem ein gut bewachtes Haus auf die Probe gestellt wird. Er heißt Der perfekte Überfall. Und natürlich gehören NDR-Krimis von 1958 zu einer uns bestens bekannten Serie.
In unserer Sendereihe Die Jagd nach dem Täter hören Sie heute die 23. Folge.
Ja, fast. Es ist die 28. Folge, aber vor der gab es diese hübsche Ansage leider nicht. Der perfekte Überfall ist natürlich ein in sich abgeschlossener Krimi, einer von 126, die seit Februar 1957 produziert wurden. Die Jagd nach dem Täter lief bis 1964 im NDR und Folge 28 fällt in die Phase, in der wahre Kriminalfälle zu rund 30-minütigen Hörspielkrimis dramatisiert wurden. Diese Geschichte hat sich tatsächlich so seinerzeit in den USA ereignet. Aber keine Sorge, es ist ein harmloser Krimi, der heute besonders putzig wirkt.
Ja, hier Kriminalkommissar Malone.
Und das ist der Ermittler in unserem Fall.
Kommissar Malone und hier mein Assistent Hamilton.
Angenehm.
Kommissar Malone von der New Yorker Kriminalpolizei.
Diese Art von Arbeit ist mir höchst unsympathisch.
In seiner Rolle hören wir den Schauspieler Wolf Martini.
Unsere Chancen werden ständig geringer. Nichts. Gar nichts.
Und der soll als Kommissar Malone den verzwickten Fall gleich aufklären.
Keine Spur von den Tätern oder dem Schmuck.
Wolf Martini spielte nur einmal bei Die Jagd nach dem Täter mit, eben in dieser Folge. Martini ist ein wenig in Vergessenheit geraten. Er war Jahrgang 1911 und arbeitete in den 50ern vorwiegend als Synchronsprecher. Er wurde damals die deutsche Stimme eines sehr bekannten Hollywood-Stars, spielte aber auch in heimischen Kinoproduktionen mit. Vielleicht ist Ihnen seine Stimme vertraut. Nach dem Hörspiel erzähle ich Ihnen Genaueres.
Eine perfekte Arbeit.
Es geht los. Der perfekte Überfall von 1958 aus der Serie Die Jagd nach dem Täter. Wolf Martini und Werner Bruns sind die Ermittler. Die Autorin dieser Krimi-Folge heißt Irmgard Köster. Die Regie hat S.O. Wagner. Und zu Beginn hören wir die Täter, die das Haus verlassen und ins Fluchtauto springen. Viel Vergnügen.
Los, los, los! Mach doch schon! Du brauchst doch schon ab, Mensch!
Verflucht, verfluchtes Tor!
Hier Braun, Greenhill.
Hier Polizeistation, Greenhill.
Bitte kommen Sie sofort, ein Überfall.
Ist etwas Schlimmeres passiert, Mord?
Nein, Gott sei Dank nicht, aber kommen Sie so schnell Sie können. Eben diesen Augenblick sind Sie weg.
Wir kommen sofort.
Mr. Braun, die Herren von der Polizei.
Zeit.
Ah, ich danke Ihnen, meine Herren, dass Sie so schnell gekommen sind.
Kommissar Malone und hier mein Assistent Hamilton.
Angenehm.
Was ist geschehen?
Ein Überfall, Herr Kommissar.
Jemand verletzt?
Nein, es ging alles ohne Gewalt.
Und die Täter?
Sind mit einem alten Wagen nach links davongefahren.
Wissen Sie die Nummer des Wagens?
Ja, leider nicht. Ich konnte nur sehen, dass er aus dem Tor fuhr und nach links davon.
Herr Kommissar, soll ich sofort hinterherfahren?
Ja, versuchen Sie Ihr Glück. Ich warte hier auf Sie. Was ist gestohlen, Mr. Brown?
Juwelen, Herr Kommissar. Mhm. Juwelen im Werte von etlichen $100,000. Es sind weltberühmte Stücke darunter.
Und diese Wertsachen hatten Sie alle bei sich im Haus?
Ja. Jawohl, Herr Kommissar, in drei verschiedenen Safes. Das schien uns immer das Sicherste.
Wo befinden sich diese Safes?
In drei verschiedenen Räumen, Herr Kommissar. Einer hier an der Wand, der zweite drüben im Esszimmer und der dritte im Schlafzimmer.
Haben die Täter denn alles mitgenommen?
Das ließ sich nicht vermeiden, Herr Kommissar.
Entschuldigen Sie, Mr. Brown, aber das verstehe ich nicht ganz. Wer hat denn die Safes geöffnet?
Ich. Ja, ich wurde mit vorgehaltener Pistole dazu gezwungen.
Sind Sie selbst nicht auch ein ganz guter Schütze, Mr. Brown?
Ja, allerdings nur. Als erstes sind die Leute an meinen Schrank gegangen und haben meine Waffen an sich genommen und meinen Revolver aus dem Schreibtischfach.
Und woher wussten die Täter, dass dort ihre Waffen lagen?
Genau das frage ich mich, Herr Kommissar. Sie wussten es. Sie wussten überhaupt alles.
Was heißt das?
Die Leute wussten ganz genau, wo sich diese drei Safes befanden, Herr Kommissar. Und sie wussten so ziemlich genau, was hier an Schmuck im Hause war.
Jedes Stück?
Ja, mindestens die wichtigsten und wertvollsten Stücke. Als erstes verlangten sie, dass ich das Safe dort drüben öffne. Da alle drei Leute bewaffnet waren, habe ich keinen Widerstand geleistet. Ja. Hoffte außerdem, damit wäre die Sache nun erledigt, nicht? Aber sie fragten nach den übrigen Wertsachen. Ich behauptete, sie befänden sich im Safe auf der Bank. Ja, und da wurde ich gezwungen, das zweite und dritte Safe zu öffnen.
Und erst da waren die Leute zufrieden. Welch Wunder! Sie hatten ja auch alles erbeutet, was sie hatten haben wollen.
Wie viele Leute waren es?
Ja, ins Haus gekommen sind drei. Einer ist unten im Wagen geblieben.
Woher wissen Sie das?
Hier, von meinem Butler Henry.
Haben Sie den Mann im Wagen gesehen?
Jawohl, Herr Kommissar.
Können Sie mir sagen, wie er aussah?
Nein, das kann ich nicht.
Sie haben ihn doch gesehen.
Aber nur ganz flüchtig. Meine Frau rief ja um Hilfe. Da bin ich ins Haus gelaufen.
Wo befanden Sie sich, als Ihre Frau rief?
Im Garten. Ich machte meinen abendlichen Rundgang.
Von wo hörten Sie Ihre Frau rufen?
Sie rief aus der Küche.
Warum haben Sie um Hilfe gerufen?
Drei Männer kamen plötzlich in die Küche. Mit vorgehaltenem Revolver.
Wie sind die Männer ins Haus gekommen?
Durch unseren hinteren Eingang, der unmittelbar in die Küche führt.
So. Und die Tür? War sie unverschlossen?
Ja. Wir schließen sie nur ab, wenn wir abends schlafen gehen.
Das müssen die Leute also gewusst haben.
Ja, das ist eben das Unheimliche an der ganzen Sache. Die Leute haben ja alles gewusst.
Die Leute sind also durch die Hintertür ins Haus gekommen. Wie aber sind Sie auf Ihr Grundstück gekommen? Denn als wir kamen, war das Gartentor doch geschlossen.
Ja, das Tor ist immer zu. Und wie der Wagen mit den Tätern hineingekommen ist, das ist mir eben rätselhaft.
War denn das Tor den ganzen Abend verschlossen?
Nein, ich hatte an diesem Abend Gäste. Zwei Ehepaare.
Wann sind die Gäste gekommen?
Um 18 Uhr.
Und wann sind sie gegangen?
Um 22.30 Uhr.
Und wann kamen die Einbrecher?
Ja, unmittelbar, nachdem die Gäste gegangen waren. Das heißt, unmittelbar, nachdem sie mit ihren beiden Wagen davongefahren.
Wer hat sie hineingelassen?
Niemand, das ist es ja. Sie müssen im gleichen Augenblick, in dem meine Gäste hinausgefahren sind, hereingekommen sein.
Sie meinen, mit dem Wagen hereingefahren sein?
Ja, genau.
Wo befanden Sie sich, als Ihre Gäste davonfuhren, Mr. Brown?
Wir hatten unsere Gäste noch bis zum Wagen begleitet. Dann bin ich mit meiner Frau ins Haus gegangen, um vom Flur aus das Tor zu öffnen.
Ja, und anschließend sind mein Mann und ich dann nach oben gegangen.
Henry, haben Sie die Gäste von Mr. Brown davonfahren sehen?
Nein. Mr. Brown begleitet seine Gäste immer selbst nach unten. Ich habe nur von Weitem die Wagen davonfahren hören.
Haben Sie auch einen anderen Wagen kommen hören?
Nein.
Sie haben aber den Wagen gesehen?
Ja, als ich ins Haus lief. Da sah ich einen alten Wagen im Hof stehen, mit einem Mann am Steuer.
Und um diesen Wagen und diesen Mann haben Sie sich dann gar nicht mehr gekümmert?
Das konnte ich nicht. In der Küche, wo ich meiner Frau zu Hilfe kommen wollte, wurde ich empfangen und in Schach gehalten von drei Revolvern.
Und was geschah dann weiter?
Die drei Männer zwangen meine Frau und mich, sie nach oben zu den Herrschaften zu führen.
Gut. Mr. Brown, wissen Sie, ob Ihre davonfahrenden Gäste das andere Auto haben kommen sehen?
Das weiß ich nicht. Ich habe sie ja nicht sprechen können hinterher.
Sind Ihre Gäste telefonisch erreichbar?
Ja, natürlich.
Können Sie schon zu Hause sein?
Die Donalds müssen schon im Hause sein. Miller ist vielleicht auch schon.
Geben Sie mir bitte die Nummer von Donald.
Hier, in diesem Buch.
Das Telefon steht in meinem Arbeitszimmer.
Sie können von Glück sagen, dass die Leute Ihnen nicht die Leitung durchgeschnitten haben.
Sie haben sie durchgeschnitten. Was? Sie haben sogar zwei Leitungen durchgeschnitten. Aha. Die hier auf dem Tisch und die im Schlafzimmer.
Ach so, und die dritte Leitung haben Sie nicht durchgeschnitten?
Nein, nein. Nur die auf dem Tisch und die im Schlafzimmer.
Das ist ja interessant. Sagen Sie, wann wurden denn die Leitungen gelegt?
Vor 15 Jahren, als das Haus gebaut wurde.
Auch die Leitung in Ihrem Arbeitszimmer?
Nein, nein, die habe ich erst seit etwa 3 Jahren, oder 4 können es auch sein. Mhm. Da habe ich mir noch eine besondere Leitung fürs Arbeitszimmer legen lassen.
Ja, ich möchte mal eben telefonieren.
Bitte, Herr Kommissar, bitte gehen wir in mein Arbeitszimmer. Kommen Danke. Sie. Doch, bitte.
Danke schön, danke sehr. Ja, hier Kriminalkommissar Malone. Verzeihung bitte. Ich spreche aus dem Hause von Mr. Brown. Können Sie mir sagen, wann Sie heute Abend sein Haus verlassen haben?
Na, das muss so gegen 10:30 gewesen sein. Ja.
Ist Ihnen bei der Ausfahrt etwas aufgefallen?
Nein.
Haben Sie auch nicht gesehen, dass Ihnen ein Auto entgegengekommen ist?
Auto? Nein, ich habe kein Auto gesehen.
Haben Sie nicht bemerkt, dass zur gleichen Zeit, als Sie mit Ihrem Wagen durch die Einfahrt nach draußen gefahren sind, ein anderer Wagen durch die Einfahrt hineingekommen ist?
Also, es tut mir leid, Herr Kommissar, nein.
Gut, ich danke Ihnen. Dankeschön. Tja, das ist merkwürdig.
Ja, das ist Pech.
Millers dürften inzwischen auch zu Hause sein. Haben Sie bitte die Nummer auch?
Hier, bitte sehr.
Dankeschön.
Versteht Sie davon.
Danke sehr.
Hier spricht Miller.
Ja, hier Kommissar Malone. Verzeihung, Mr. Miller. Sie waren heute Abend bei Mr. Brown zu Gast.
Allerdings.
Sind Sie mit Ihrem Wagen vor oder nach dem Ehepaar Donald aus der Einfahrt herausgefahren?
Meine Frau und ich sind später gekommen. Mhm. Mein Wagen stand weiter vorn und Donald sind zuerst rausgefahren.
Ist Ihnen in der Einfahrt ein Wagen begegnet, der hineinfuhr auf das Grundstück von Mr. Brown?
Nein, Herr Kommissar.
Gut, gut. Ich danke Ihnen für. Danke sehr. Ja. Bitte gehen wir wieder nach drüben.
Ja? Aber gerne, Herr Kommissar.
Tja, der Wagen ist nicht gesehen worden.
Ja, er muss aber auf diese Weise hineingekommen sein. Das Tor wird automatisch geöffnet und zwar vom Innern des Hauses aus. Und es ist jeweils nur 30 Sekunden geöffnet. Ja. Dann geht es von selbst wieder zu.
Von wo aus wird das Tor geöffnet?
Hier oben habe ich einen Knopf und einer befindet sich unten in einer Flur.
Und wer bedient den Knopf?
Im Allgemeinen mein Personal unten im Flur. Ab und zu, besonders wenn ich meine Gäste selbst hinauslasse, ich. Von hier oben oder auch unten vom Flur aus, je nachdem.
Dann besteht immerhin die Möglichkeit, Mr. Brown, dass in der Zeit, in der Sie heute Abend Gäste hatten, vom Flur aus das Tor geöffnet und der Wagen mit den Einbrechern hereingelassen wurde.
Nein, Herr Kommissar, meine Frau und ich haben das Tor nicht geöffnet.
Wo haben Sie sich heute Abend aufgehalten, bevor Sie in den Garten gingen?
Ich habe die Herrschaften bedient.
Und Ihre Frau?
War in der Küche.
Mr. Brown, wie sahen die drei Männer aus?
Ja, kamen mir alle noch ziemlich jung vor, aber sie waren maskiert.
Auf welche Weise?
Sie hatten sich Damen-Nylonstrümpfe über die Gesichter gezogen.
Auch der Mann im Auto?
Das habe ich nicht bemerkt.
Diese drei Leute also haben Sie mit vorgehaltenen Revolvern gezwungen, die drei Safes zu öffnen und alle Wertsachen herauszugeben.
Jawohl.
Und dann sind Sie gegangen und haben Sie so einfach zurückgelassen.
Nein, nein. Nachdem Sie das dritte Safe, das Sie im Schlafzimmer geplündert hatten, haben Sie uns alle gefesselt.
Aber nicht sehr fest, scheint mir.
Oh doch, Herr Kommissar. Ich habe aber einen schweren Herzanfall vorgetäuscht. Aha. Und da haben Sie offenbar Angst bekommen und meine Fesseln nur ganz lose geknotet. So konnte ich mich befreien, sobald Sie das Zimmer verlassen hatten. Ich bin sofort hinterhergelaufen, habe meinen Revolver ergriffen, den Sie, nachdem Sie uns gefesselt hatten, wieder hierher gelegt hatten. Ja. Und habe versucht, dem davonfahrenden Wagen in die Reifen zu schießen. Aber das Tor schloss sich zu früh und der Wagen fuhr davon.
Wer hat denn den Leuten beim Hinausfahren das Tor geöffnet?
Das haben Sie selbst getan. So. Genau wie Sie unseren hinteren Eingang kannten, wie Sie den Schrank mit meinen Schusswaffen kannten, die Safes und den Schmuck.
So kannten Sie auch die elektrischen Klingelknöpfe, die das Tor öffnen.
Mr. Brown, dürfte ich Sie einen Augenblick allein sprechen?
Ja, bitte sehr, bitte sehr. Betty und Henry, ihr könnt gehen.
Sehr wohl.
Und meine Frau, Herr Kommissar, kann sie sich schon hinlegen?
Ja, ich weiß nicht.
Ich fürchte, das Ganze hat sie sehr mitgenommen.
Aber bitte, selbstverständlich, Mrs. Brown. Und ich wünsche Ihnen eine angenehme Ruhe.
Danke, Herr Kommissar. Gute Nacht.
Gute Nacht. Mr. Brown, haben Sie irgendjemanden im Verdacht, diesen Überfall veranlasst oder ausgeführt zu haben?
Nein, Herr Kommissar, leider nicht den geringsten.
An Ihren Stimmen ist Ihnen nichts aufgefallen?
Nicht das geringste. Ich habe sogar versucht, aus Stimmen oder Jargon etwas herauszufinden. Aber leider...
Ja, kein Wunder. Diese Sachen werden meistens von Leuten geplant, die unsichtbar im Hintergrund bleiben. Wie steht's mit Ihrem Personal?
Henry und Betty, das ist völlig ausgeschlossen und... Auch von meinen Bekannten kann es niemand sein, da bin ich sicher.
Wer kannte die besondere Vorrichtung für das Öffnen der Tür? Wer wusste, dass sie sich nach 30 Sekunden wieder schließt?
Na ja, das werden wohl inzwischen alle gewusst haben, die hier im Hause verkehren.
Wann wurde das Haus gebaut?
Vor 15 Jahren.
Hat die Baufirma auch die Safes und die Öffnungsanlage angebracht?
Nein, das hat ein alter Ingenieur gemacht, der vor 2 Jahren gestorben ist.
Mr. Brown... Wie lange ist das Diener-Ehepaar schon bei Ihnen?
Das müssen bald 6 Jahre sein.
Hatten Sie vorher auch einen Butler?
Ja, ich musste ihn entlassen, weil er trank. Er war ein herzensguter Mensch, aber es ging schließlich nicht mehr.
Wissen Sie, was aus ihm geworden ist?
Ja, Jensen lebt mit seiner Frau ziemlich kümmerlich in irgendeiner Vorstadt. Henry hat die Adresse, denn wir unterstützen ihn laufend.
Wie lange war Jensen bei Ihnen?
Gut 4 Jahre.
Hatten Sie vor ihm auch einen Butler?
Ja, natürlich. Er hat geheiratet. Eine gute Partie übrigens. Seine Frau hatte ein Hotel in Philadelphia.
Wie hieß der Mann?
Stafford, John Stafford.
Haben Sie eine Ahnung, was er jetzt macht?
Ich nehme an, er lebt noch in Philadelphia, aber gehört habe ich seit Jahren nichts mehr von ihm.
Ja, schön, Mr. Brown. Wir werden sehen, was wir tun können. Die Sache sieht allerdings... sehr schwierig aus.
Wissen Sie, Hamilton, diese Art von Arbeit ist mir höchst unsympathisch. Keine Spur von dem Auto, keine Spur von den Tätern oder dem Schmuck. Alle Bekannten und Verwandten scheinen in Ordnung zu sein. Keiner verreist, keiner krank oder was da sonst üblich ist. Auch Jensen, den Butler, habe ich hier gehabt.
Na und?
Er war so betrunken, dass er kaum ein vernünftiges Wort geredet hat. Allerdings hatte er die Taschen voll Geld. Er behauptet gerade, ein Klavier verkauft zu haben.
Und Sie haben ihn einfach laufen lassen?
Ach, Hamilton, wenn Sie den Mann gesehen hätten. Er wirkt so verkommen, dass ich ihn einer so ausgezeichnet durchdachten Sache überhaupt nicht für fähig halte. Nein, nein, dazu gehört ein Kopf. Aber wenn ich nur wüsste, wessen Kopf.
Tja, noch vor 3 Jahren hätte ich gesagt, es kommt nur einer in Frage. Abraham Wilson.
Na.
Der konnte sowas. Und außerdem wusste er mit Juwelen Bescheid.
Wissen Sie, Hamilton, dass der im Lande ist?
Wer, Wilson?
Ja, eben der. Seit ein paar Wochen schon.
Ja, und das sagen Sie erst jetzt?
Ja, er hat sich ein kleines Haus gekauft und sich zur Ruhe gesetzt. Jedenfalls wusste er, das Gerücht zu verbreiten.
Da müssen wir hin, Herr Kommissar, und zwar möglichst schnell.
Ja. Tun Sie mir den Gefallen und übernehmen Sie das. Ich erwarte nämlich den Stafford. Wir haben da ein ziemliches Glück. Ich habe in seinem Hotel bzw. in dem Hotel seiner Frau in Philadelphia angerufen und erfahren, dass er hier in New York ist, um eine Tante zu beerdigen.
Nanu, was für ein Zufall. Das hört sich gerade nicht sehr wahrscheinlich an.
Ja, es gibt natürlich Zufälle, aber ich habe mich sofort bei der Friedhofsverwaltung erkundigt. Es stimmt. Seit einer halben Stunde muss die Geschichte vorbei sein. Der Mann wird also gleich kommen.
Seit wann ist er schon hier in New York?
Seit 3 Tagen.
Ja, bitte.
Sergeant Morris, ja? Herr Kommissar, hier ist Mr. Stafford, den Sie erwarten.
Ja, bitte, er soll sofort hereinkommen.
Richtig.
Ne? Gut, danke. Hamilton, da ist er schon. Und Sie...
Ich werde Mr. Wilson besuchen. Bis nachher, Herr Kommissar.
Gut, bis nachher. Eine verfluchte Geschichte. Ja, herein.
Hier ist Mr. Stafford, Herr Kommissar.
Gut, danke, Morris.
Sie sind Mr. Stafford?
Ja.
Bitte schön, nehmen Sie Platz.
Dankeschön.
Verzeihen Sie, dass wir Sie hierher gebeten haben, aber vielleicht können Sie uns helfen. Bitte schön, eine Zigarette.
Danke, nein. Gut.
Sie waren einmal Butler bei Mr. Brown.
Ja, das ist aber schon lange her.
Wie lange?
So genau. Ja, 10 Jahre muss es wohl bald her sein.
Wie lange waren Sie bei Mr. Brown? Wie viele Jahre?
Das weiß ich nicht genau. Das muss ich mal eben überlegen. Na, so 5 vielleicht.
Mr. Stafford, haben Sie gelesen, was sich bei Mr. Brown zugetragen hat?
Nein, wieso? Ist ihm etwas passiert?
So kann man es auch nennen. Ein Überfall.
So.
Leider hatte Mr. Brown erhebliche Wertsachen im Hause. Sagen Sie, war das früher schon so?
Wertsachen? Mhm. Darauf habe ich nie geachtet.
Aber Sie müssen doch gesehen haben, dass Mrs. Brown oft Schmuck trug.
Ja, das vielleicht, aber ein guter Butler sieht nie etwas.
Und doch alles, nicht wahr?
Vielleicht, aber vergisst es wieder.
Tja. Können Sie sich noch an die elektrische Türöffneranlage erinnern?
Ja, daran kann ich mich noch erinnern.
Mr. Stafford, wo bewahrte Mr. Brown seine Wertsachen auf?
In seinen Safes.
Wo sind diese Safes?
Im Hause.
In welchen Räumen?
Das weiß ich nicht mehr genau.
Wissen Sie denn noch, wie viele Safes Mr. Brown in seinem Hause hatte?
Waren es nicht 2?
Nein, 3, Mr. Stafford. Hm. Können Sie sich noch daran erinnern, wie viele Telefonanschlüsse Mr. Brown damals in seinem Hause hatte?
Ich glaube, es waren 2 oder 3.
Damals waren es 2. Heute sind es 3, Mr. Stafford. Seit wie vielen Tagen sind Sie schon in New York, Mr. Stafford?
Seit 3 Tagen.
Die Beerdigung Ihrer Frau Tante war doch erst heute. Was haben Sie an den Tagen vorher gemacht?
Ich habe mit meinem Anwalt die Erbschaftsangelegenheiten meiner Tante geregelt.
Dürfte ich Sie um Namen und Adresse des Anwalts bitten?
Gewiss. Ich habe sogar seine Karte hier. Bitteschön.
Danke sehr, Mr. Stafford. Wie lange gedenken Sie noch hier in New York zu bleiben?
Ich denke 3 Tage.
Bleiben Sie im Excelsior?
Ja, ich wüsste nicht, warum ich das Hotel wechseln sollte.
Na gut. Ich danke Ihnen, Mr. Stafford.
Ist das alles?
Ja, danke Gott. Es waren nur ein paar Routinefragen, dass Sie sich gerade in New York aufhalten. Aber wenn Ihnen noch etwas einfällt, was zur Aufklärung beitragen kann, dann bitte rufen Sie mich doch an.
Ja, natürlich. Ich muss auch erst mal die Zeitung lesen, nicht, um mich zu informieren.
Ja, natürlich, natürlich. Ach, noch eine Frage nebenbei. War das eine Erbtante, deren Beisetzung Sie beiwohnen mussten?
Bitte? Wieso? Was hat das damit zu tun?
Naja, ich frage nur, da Sie doch den weiten Weg von Philadelphia gekommen sind.
Ich verstehe die Frage nicht. Werde ich etwa verdächtigt?
Aber keinesfalls. Aber Sie wissen ja, die Kriminalpolizei stellt manchmal dumme Fragen.
Ja, das scheint mir auch ja. So.
Was wünschen Sie?
Guten Tag, Mr. Wilson.
Moment mal. Ja, natürlich, wir kennen uns doch. Ist keine besonders schöne Erinnerung. Immerhin waren Sie der Letzte, der mir so etliche Jahre verschafft hat. Hm? Na, was haben Sie denn auf dem Herzen?
Darf ich nicht erst mal reinkommen?
Ja, aber natürlich. Bitte sehr.
Danke.
Ja, sehen Sie sich nur um. Das ist ganz hübsch hier, weh. Naja, ein bisschen ist eben doch übrig geblieben. Zigarre.
Ja, danke.
Abschneiden, bitte.
Ich danke Ihnen, Mr. Wilson.
Oh, Mr. Wilson. Das ist ja ein ganz neuer Ton. Ist mir ja bei Ihnen ganz fremd. Na, schießen Sie mal los. Was haben Sie auf dem Herzen?
Sagen Sie mal, Sie lesen doch sicher Zeitung.
Ja, und ob? Ja, ja, Zeit, so viel ich bloß will.
Da haben Sie doch sicher auch von der Affäre Braun gehört.
Ja, und ob? daran fresse ich doch seit Tagen. Großartig haben die Burschen das gemacht. Einfach großartig. Besser hätte ich das selbst auch nicht machen können. Hören. Das will was heißen.
Sehen Sie, genau das dachte ich auch.
Nee, mein Bester, nee. Muss Sie leider enttäuschen. Ich habe mit der Sache nichts zu tun.
Ja, das glaube ich schon. Aber vielleicht, Sie kennen doch die tüchtigen Leute in Ihrer Branche ganz gut.
Na ja, so ziemlich. Aber dies hier, nee. Hab nicht die geringste Ahnung. Verfolge die Geschichte mit Spannung. Schnell kommt ihr ja nicht gerade voran, oder?
Eben nicht. Haben Sie nicht vielleicht eine Idee?
Ich? Nee, mein Bester, nee.
Können Sie mir sagen, wo Sie am 24. abends gewesen sind?
Da war ich hier, bei mir, zu Hause. Und geschlafen habe ich. Allein, wie immer. Mit Zeugen kann ich Ihnen also nicht dienen.
Das hört sich ja alles ganz schön an, Wilson, aber...
Das ist nicht einfach für Sie gewiss, nee. Aber wenn Sie die Jungs fassen, dann haben Sie meine Hochachtung.
Stellen Sie sich vor, Mr. Wilson, notfalls bin ich bereit, auf Ihre Hochachtung zu verzichten. Hm. So besonders viel gilt die mir nicht.
Sagen Sie das nicht? Ich verstehe ja schließlich was vom Fach. Das bringt die Praxis so mit sich.
Na schön, Wilson. Dann also auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Und Weidmanns Heil!
Ich kann Ihnen gar nicht sagen, Hamilton, wie mir die Sache zum Hals raushängt. Der Einzige, der uns helfen kann, ist nur noch Brown selbst.
Meine Herren, Mr. Brown erwartet Sie schon. Darf ich bitte vorangehen?
Ja.
Mr. Brown, die Herren von der Polizei.
Ah, guten Tag, meine Herren. Tag. Nun, sind Sie weitergekommen?
Nein, Mr. Brown, in keinem Punkt. Hören Sie, wir haben einen einzigen Anhaltspunkt, der überhaupt von Interesse ist. Das ist das vergessene Telefon.
Ah.
Die Täter wussten alles. An alles haben sie gedacht. Nur nicht an dieses dritte Telefon. Es ist unwahrscheinlich, dass die Leute das Telefon einfach vergessen haben. Wahrscheinlicher ist, dass sie von der Existenz dieses Telefons nichts gewusst haben.
Ja, wirklich, ja.
Das würde also bedeuten, dass als Täter jemand in Frage kommt, der seine Kenntnisse gesammelt hat, ehe dieses dritte Telefon angeschafft wurde. Also vor mehr als 3 Jahren.
Ja, aber wer?
Ja, dafür wollen wir von Ihnen einen Hinweis haben.
Ja, Sie bringen mich in Verlegenheit, meine Herren, wirklich. Wie kann ich jemanden verdächtigen, wenn ich doch gar keinen Verdacht habe? Aber bitte, mögen Sie nicht rauchen? Zigarette oder Zigarre vielleicht?
Eine Zigarette, bitte.
Ja, ich möchte lieber eine Zigarre, bitte. Ja.
Ja, gerne, hier.
Dankeschön.
Ich hätte Ihnen gern eine bessere angeboten, aber sogar die haben die Burschen mitgenommen.
Zigarren?
Ja, ich bekomme seit Jahren eine Spezialmarke aus Havanna. Sie wird eigens für mich angefertigt. Die neue Sendung ist leider noch nicht eingetroffen und die letzte Kiste haben mir die unfeinen Herren einfach abgenommen.
Sie haben die Zigarren mitgenommen?
Ja, sie wussten sogar, dass ich eine besondere Sorte rauche.
Und das sagen Sie uns erst jetzt?
Ja, ich dachte, das kann doch nicht ins Gewicht fallen. Die Zigarren kann ich doch verschmerzen.
Natürlich, aber darum geht's doch gerade. Da ist also jemand, der hat sogar Interesse an Ihren Zigarren. Der Mann hat Humor.
Oder er fühlte sich so sicher, dass er übermütig wurde.
Bei dem Wilson habe ich eine Zigarre geraucht. Eine sehr gute sogar.
Nein, nein, Wilson fällt aus. Die Sache mit dem Telefon wäre ihm nicht passiert. Er hätte von dem dritten Apparat gewusst.
Mr. Brown, Jensen trank doch so viel. Rauchte er auch?
Soviel ich weiß, keine Zigarren.
Und Mr. Stafford?
Es ist schwer zu sagen. Wann sollte ein Butler auch in Gegenwart seiner Herrschaft rauchen, nicht wahr? Aber... etwas Merkwürdiges war schon dabei.
Ja.
Nachdem Stafford nämlich weg war, da merkte ich plötzlich, dass ich mit meinen Zigarren doppelt so lange auskam. Und es lag gewiss nicht daran, dass ich von da an weniger rauchte.
Danke, Mr. Brown, danke. Dürfen wir uns bitte sofort entschuldigen. Wir haben Eile. Hamilton, auf dem schnellsten Wege zum Excelsior. Kriminalpolizei, Kommissar Malone. Können Sie bitte sofort feststellen, ob Mr. Stafford auf seinem Zimmer ist?
Mr. Stafford ist soeben abgereist, Herr Kommissar.
Vor einer Viertelstunde hat er das Hotel verlassen.
Ach, verflext.
Wissen Sie, wohin er gefahren ist?
Bedauere.
Haben Sie ihm keine Fahr- oder Flugkarte besorgt?
Nein, das wollte der Herr selbst tun.
Hat er es eilig?
Sehr.
Hat er gar keine Bemerkung fallen lassen, wohin er wollte?
Nein, nur, dass die Rechnung schnell fertig gemacht werden müsste, hat er gesagt. Sonst versäumt er sein Flugzeug.
Flugzeug? Besten Dank.
Wenn das mal noch glückt.
Fahren Sie so schnell Sie können. 10 Minuten können wir noch aufholen. Kriminalpolizei, sagen Sie, wann ist die letzte Maschine geflogen?
Wohin?
Na, überhaupt.
Vor 20 Minuten, nach Paris.
Das kann er unmöglich geschafft haben.
Und wann geht die nächste?
In 10 Minuten, nach London.
Können Sie uns bitte sofort zu der Maschine bringen? Es ist sehr eilig.
Doch, drüben links. Es sind nur 200.
Danke sehr.
Dankeschön.
Mr. Stafford, verlassen Sie bitte sofort die Maschine.
Wollen Sie mir erklären, was das zu bedeuten hat? Ich muss diese Maschine nehmen. Mich erwarten dringende Geschäfte.
Wir bedauern darauf, keine Rücksicht nehmen zu können. Darf ich um Ihre Koffer bitten?
Was berechtigt Sie?
Geben Sie den Koffer her und den Schlüssel dazu. Aha. Ein doppelter Boden. Sehen Sie, Hamilton? Dachte ich mir's doch. Aha. Und das dürfte das Perlenkollier sein. Na, und hier? Und hier? Hier die anderen Sachen. Mr. Stafford, Sie sind verhaftet.
Wer hat mich verpfiffen? Wer von den Kerlen war das?
Es hat Sie niemand verpfiffen, Mr. Stafford. Sie irren sich. Sie selbst haben einen Fehler gemacht. Einen winzigen Fehler.
Einen Fehler?
Jawohl. Sonst haben Sie alles ausgezeichnet gemacht. Mit unnachahmlicher Perfektion. Nur in einem Punkt eine Unwissenheit und ein kleiner Fehler.
Welche Unwissenheit?
Mr. Brown hat seit 3 Jahren einen dritten Telefonapparat. Davon konnten Sie natürlich nichts wissen.
Verdammt. Und der Fehler?
Die Zigarren, Mr. Stafford. Die hätten Sie sich nicht mitbringen lassen dürfen. Die Zigarren, die Ihnen schon vor 10 Jahren so gut geschmeckt haben, als Sie noch Butler waren bei Mr. Brown.
Vom Norddeutschen Rundfunk hörten Sie in unserer Sendereihe Die Jagd nach dem Täter
die Folge Der perfekte Überfall von Irmgard Köster. Es sprachen Kriminalkommissar Malone, Wolf Martini, Assistent Hamilton, Werner Bruns, Theo Braun, Hans Tügel, Mrs. Braun, Lieselotte Willfür, der Butler Henry, Paul Schuch, seine Frau Betty, Lotte Kleinmann, Abraham Wilson, Helmut Peine, der ehemalige Butler Stafford, Wilhelm Krüger, Mr. Donnell am Telefon, Helmut Prasch, Mr. Miller am Telefon, Otto Thermann, der Hotelportier Bruno Klockmann, der Flughafenbeamte Gerd Segatz und als Gangster Heinz Roggenkamp und Max Zawislak.
Regie hatte S.O. Wagner.
Genau, die Regie hatte wie so oft Siegfried Oswald Wagner, genannt S.O. Wagner. Und diese 28. Folge von Die Jagd nach dem Täter lief erstmals am 16. März 1958 im NDR.
Der Norddeutsche Rundfunk hatte sich zu Wort gemeldet.
Wie gesagt, der perfekte Überfall basiert auf einer wahren Geschichte.
Eine perfekte Arbeit.
Und jetzt bin ich gespannt, ob Sie die Stimme unseres Ermittlers erkannt haben.
Ja, hier Kommissar Malone.
Wolf Martini als Kommissar Malone. Diesen Schauspieler kannte man damals aus dem Kino. Er spielte seit Beginn der 50er Jahre kleinere Rollen. Hier etwa einen Staatsanwalt.
Ich beantrage die Vernehmung der Zeugin Uhl.
Ja, das ist er, 1956.
Die Liebesbriefe, die Sie dem Angeklagten geschrieben haben, liegen dem Gericht in Fotokopien vor und werden notfalls verlesen werden. Wenn Sie weiterhin darauf bestehen, dass Ihr Verhältnis mit dem Angeklagten nur das Übliche war.
Teufel in Seide, ein Gerichtsdrama mit Lilli Palmer und Kurt Jürgens in den Hauptrollen.
Sie behaupten also, dass der Angeklagte sich ihretwegen nicht von seiner Frau scheiden lassen wollte.
Einen Problemfilm oder Gesellschaftsfilm nannte man diese Art von Drama damals. Hier wurden die emotionalen Fehlleistungen und moralischen Widersprüche der Wirtschaftswunderzeit thematisiert.
Wann begann dieses unübliche Verhältnis?
Wolf Martini spielte im Kino kleinere Rollen neben Bruni Löbel, Rudolf Platte, Heinz Rühmann oder Cornelia Frohbös.
Hier ist der Nordwestdeutsche Rundfunk.
Begonnen hatte Wolf Martini im NWDR, dem Nordwestdeutschen Rundfunk. Ab 1948 sprach er in den Hamburger Studios in vielen Funkhörspielen mit. Über 60 waren es allein bis Mitte der 50er Jahre. Doch ein Großteil der Produktionen dieser Radiofrühzeit existiert nicht mehr. Noch häufiger war Martini in westdeutschen Synchronateliers zu Gast, Ende der 40er und in den frühen 50ern, als bedeutende ausländische Filme, die während der Zeit des Nationalsozialismus nicht gezeigt werden durften, im Akkord nachgereicht wurden. Man hörte ihn in der ersten Synchronfassung von Casablanca, in der zweiten Synchronfassung von King Kong und die Weiße Frau, in Dick und Doof, Schrecken der Kompanie oder Abbott und Costello treffen Frankenstein. Er reiste damals zwischen den Synchronstudios Remagen, Hamburg und Berlin hin und her und in der Synchronhochburg Berlin wurde er schließlich die Stimme eines bekannten Hollywood-Schauspielers.
Ich erschieße alles, was sich bewegt.
Wolf Martini, zu hören in Der Mann mit den goldenen Colts, ein US-Western von 1959. Und wer spielte mit?
Richard Widmark als Johnny Gannon, der neue Sheriff. Henry Fonda als Clay Blaisdell und Anthony Quinn als Tom Morgan. Gefährlich wie eine Natter.
Ich habe schon 45 Menschen umgelegt. Und heute Abend mache ich das halbe 100 voll.
Gefährlich wie eine Natter. Ja, das ist Wolf Martini auf Anthony Quinn.
Wo steckt denn dieser tapfere Sheriff? Dieser große Cowboyfresser?
Und bei diesem Film stand Martini mit berühmten Kolleginnen und Kollegen vor dem Synchronaufnahmemikrofon neben Eva-Katharina Schulz.
Ich will nur das eine, Blaisdells Tod. Ich gebe nicht eher Ruhe, bis ich mein Ziel erreicht habe.
Und Arnold Marquis.
Sie gehören nicht hierher. Sie haben den Tod im Gefolge und Warlock will kein Blut vergießen mehr.
Aber ich lasse mich nicht ausweisen, Sheriff.
Und hier auf Henry Fonda hörte man Ernst Wilhelm Borchert. Und eben der durfte diesen Western im Trailer auch ankündigen.
Bestimmt haben Sie schon viele spannende Filme in diesem Theater gesehen. Aber ich glaube, an Dramatik kann es keiner mit unserem neuen Film aufnehmen. Diesen Film dürfen Sie sich auf gar keinen Fall entgehen lassen.
Ernst Wilhelm Borchert, Arnold Marquis, Eva-Katharina Schulz und Wolf Martini. Diese Kombination fand man in den 50er Jahren nur in Berlin. In diesem Fall in den Synchronateliers der Elite-Film Franz Schröder. Wolf Martini sprach Anthony Quinn erstmals 1952 in Gegen alle Flaggen, später in La Strada, das Lied der Straße, im Glöckner von Notre Dame in Die schwarze Orchidee und in Hitzewelle.
Du denkst, dass du mehr vom Geschäft verstehst als ich? Jetzt hör mal gut zu. Ich habe schon in meinem Leben mehr Geld verloren, als du verdient hast.
Ein Film von 1958. Anthony Quinn, also Wolf Martini, als ungemütlicher Familienvater, der seinen Sohn bei Tisch vorführt.
Weißt du was? Nur ein Mann, der Geld verloren hat, der weiß, was los ist.
Und wer, glauben Sie, sprach den Sohn in dieser deutschen Fassung?
Mein Junge, ich bezahle dir genau, was du wert bist. Wozu brauchst du überhaupt mehr Geld?
Es dreht sich dabei nicht bloß ums Geld.
Was denn?
Genau, das ist tatsächlich Harald Junke.
Ich möchte etwas unabhängiger sein. Ich möchte auch mal so Geld verdienen, wie ich es für richtig halte.
Du möchtest Geschäfte machen mit dem Geld, das ich verdiene. Wisst ihr, er hat die Hitze nicht vertragen.
Hitzewelle oder Hot Spell im Original mit Anthony Quinn und Shirley MacLaine, synchronisiert 1958, also im gleichen Jahr, in dem auch unser Hörspielkrimi entstand.
Ja, hier Kriminalkommissar Malone.
Wolf Martini sprach allein 1958 in rund 35 Synchronfassungen aus Berlin mit. Es ist erstaunlich, dass er für diesen Die Jagd nach dem Täter-Krimi überhaupt noch Zeit fand, nach Hamburg zu kommen. Es blieb sein einziger Auftritt in dieser langdauernden NDR-Hörspielserie. Und sowohl Arnold Marquis als auch Ernst Wilhelm Borchert sprachen Anthony Quinn in den 60ern ein paar Mal. Denn Wolf Martini starb bereits 1959 im Alter von 48 Jahren.
Noch vor 3 Jahren hätte ich gesagt, es kommt nur einer in Frage. Abraham Wilson. Na. Der konnte sowas. Und außerdem wusste er mit Juwelen Bescheid.
Das ist noch einmal Assistent Hamilton aus unserem perfekten Überfallhörspiel.
Sagen Sie mal, Sie lesen doch sicher Zeitung. Da haben Sie doch sicher auch von der Affäre Braun gehört.
Und damit der Schauspieler Werner Bruns.
Haben Sie nicht vielleicht eine Idee?
Und der ist uns hier in Keinemucks schon mehrfach begegnet.
Können Sie mir sagen, wo Sie am 24. abends gewesen sind?
Werner Bruns pendelte, wie viele seiner Kolleginnen und Kollegen in den 50er Jahren, zwischen den Hörspielstudios des Norddeutschen Rundfunks und denen von Radio Bremen.
Ich habe Ihre Stimme schon mal gehört.
Der älteste erhaltene Hörspielkrimi mit Werner Bruns kommt von Radio Bremen. Er stammt von 1956.
Wie konnte er mir helfen, wo ich doch schuldig war?
Wir wissen, dass Sie diese Sache mit dem Auto nicht allein gedreht haben.
Ich war ganz allein.
Vor wem haben Sie eigentlich Angst?
Ja, hier hat Werner Bruns eine ganz kleine Rolle als eingeschüchterter Zeuge neben Hans Pätsch. Blinde sehen mehr und dieses wunderbare Hörspiel steht nach wie vor in diesem Podcast. Bruns spielte seit den 60ern auch regelmäßig in Fernsehkrimis mit, zunächst in den beliebten NDR-Serien Stahlnetz oder Hafenpolizei. Im ZDF durfte Bruns auch mal der Ermittler sein.
Guten Tag, Gassel. Bitte, nehmen Sie Platz.
Herr Kommissar, damit wir uns gleich richtig verstehen.
Den Kommissar können Sie sich schenken, ich bin keiner.
1965, das Kriminalmuseum. Das war die erste Krimiserie des ZDF. Schwarz-weiße Episoden mit wechselnden Ermittlern. Auch hier basierten die Fälle auf wahren Begebenheiten.
Wir glauben gar nichts, Gassel. Wir halten uns an Tatsachen. Wo waren Sie denn zur Tatzeit?
Im Kino.
Im Kino.
Gassel, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Sie uns hier eine Kinokarte auf den Tisch legen und dann gute Nacht sagen können.
So einfach ist das nicht.
Herrliche Dialoge, die auch aus den Hörspielkrimis dieser Zeit hätten stammen können.
Bei dem ist irgendwas faul, davon bin ich fast überzeugt.
Ja, das glaub ich auch.
Guten Tag, Mr. Wilson.
Was wünschen Sie?
Aber zurück zu unserem Hörspiel Der perfekte Überfall. Hier gab es ja noch den zwielichtigen Mr. Wilson und damit traf Werner Bruns auf Helmut Peine.
Na, schießen mal los, was haben Sie auf dem Herzen?
Ein sehr versoffener Ex-Gangster und Peine packte seine Fieslingsstimme aus.
Ja, ist nicht einfach für Sie, gewiss nicht.
Und seine dreckige Lache.
Auf Wiedersehen. Und Weidmanns Heil!
Ja, das ist schwer over the top, aber konsequent. Wann sind die Schurken mit der blöden Lache eigentlich ausgestorben? Helmut Peine konnte die windigen Radiogangster. Mir persönlich geht diese Stimme und das Lachen durch Mark und Bein. Und das liegt an einem Kinderhörspiel mit Helmut Peine, das ich als Grundschüler rauf und runter gehört habe. Dieses hier.
Emil Tischbein ist mein Name.
Sehr angenehm. Ich heiße Grundeis.
Emil und die Detektive. Hier spielte Peine den Schurken des Stücks, Herrn Grundeis.
Na, wie wär's mit einem Stückchen Schokolade, junger Mann?
Danke. Ich bin so frei.
Und dieser Herr Grundeis wird Emil im Zug sein Geld stehlen.
In Berlin gibt's lauter solche Sachen. In Berlin?
Ja, da ist es wieder, das fiese Gelächter des Helmut Peine. 1962 wurde dieses Erich-Kästner-Hörspiel bei der Deutschen Grammophon in Hamburg aufgenommen. Und daran erinnern sich bestimmt viele Kinder meiner Generation.
Mein Name ist Hornley, Detektivinspektor Hornley von Scotland Yard.
Ja, und hier schlägt dieser Helmut Peine mal ruhigere Töne an. Denn nicht nur Radio Schurken, auch Radio Ermittler spielte er am laufenden Band.
Wir kommen von Scotland Yard. Ich bin Detektivinspektor Hornley, das ist Sergeant Bingham. Können wir Sie in ein paar Minuten sprechen?
Hier ist er als Inspektor Hornley aus dem WDR. Ja, und den kennen wir schon aus Kein Mucks. Peine spielte diesen Inspektor in 24 Hörspielfolgen und einer kurzlebigen Fernsehserie. Überhaupt war Peine damals sehr oft in Fernsehspielen zu Gast.
Mein Name ist Clint. Ich bin Kommissar bei der hiesigen Kriminalpolizei, Dezernat Raub. Mein Auftrag, Klärung eines bewaffneten Raubüberfalls auf die Zweigstelle Schlachthof der Sparkasse von 1887.
Das hier ist er in Stahlnetz, natürlich als Inspektor.
Es ist der 13. Januar 1958. Um 14.45 Uhr, vor knapp einer Stunde, haben zwei bisher unbekannte Täter die Zweigstelle überfallen. Es ist Montag. An diesem Tage hat die Zweigstelle ihren größten Umsatz. Gestohlen wurden 52.200 Mark.
Stahlnetz entstand 1958 im NDR. Der Hamburger Produzent und Regisseur Jürgen Roland hatte diese Fernsehserie konzipiert nach der amerikanischen Vorlage Dragnet. 22 Folgen gab es und immer wurden wahre Fälle aus Deutschland mit Schauspielerinnen und Schauspielern szenisch nachgestellt. Helmut Peine war gleich in 4 Stahlnetz-Episoden dabei, immer in einer anderen Rolle. Aber noch häufiger hörte man ihn in unserer Hörspielreihe Die Jagd nach dem Täter.
Kommissar Dubois, wir sind so schnell gekommen, wie wir konnten. Das ist mein Assistent Nico.
Hier spielte er abwechselnd Kommissare.
Bitte gehen Sie jetzt alle in den Tagesraum, bis die Mordkommission kommt.
Und dann wieder Schurken.
Wenn ich bis morgen kein Geld von Ihnen habe, gehe ich zur Polizei und erzähle den Herrschaften etwas über Sie.
Was wollen Sie erzählen?
Alles, was ich weiß. Und das ist ziemlich viel.
Dieser Helmut Peine wirkte an über 500 Radioproduktionen mit. Rund 100 davon waren Krimis. Seit 1947 war er Stammsprecher, ein Hörspielveteran des Norddeutschen Rundfunks.
Ich möchte Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Wann haben Sie die Leiche entdeckt?
Das hier ist Peine schon wieder in einem anderen Die Jagd nach dem Täter-Krimi. Er war wirklich ein Rekordhalter.
Entschuldigen Sie, aber es kommt mir so vor, als hätten Sie die ganze Angelegenheit gerne verschwiegen.
Natürlich.
126 Folgen hat es gegeben und Helmut Peine war in 41 davon dabei. Und deshalb werden wir ihn bestimmt bald wieder hören, hier in Kein Mucks.
Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal wieder Ihr Radio anzustellen.
Das war Kein Mucks, Ihr Krimi-Podcast mit den ältesten Fundstücken aus den Funkhäusern. Aus dem NDR kam Die Jagd nach dem Täter. Ganz viele Folgen aus dieser Reihe stehen schon im Podcast. Genauso wie der Radio Bremen-Krimi Blinde sehen mehr mit Werner Bruns oder auch Inspektor Hornley mit Helmut Peine aus dem WDR. In voller Länge natürlich. Noch mehr Krimi-Klassiker finden Sie in den Podcasts Knallhart, Auf der Spur und Schlechte Gesellschaft. Hier in ARD Sounds.
Meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, ich darf Ihnen danken für Ihre Mitwirkung an der heutigen Diskussion. Wir sehen uns ja in einer Woche wieder bei dem nächsten Hörspiel. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
Kein Mucks, nächsten Donnerstag wieder. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Also, Wiedersehen.